König oder Nahrung. Manchmal muss man den Bauern einfach auch da schützen vor der Welt, die da im Bauen fungiert.
Und das, glaube ich, ist doch die nächste spannende Frage. Wie stärkt der Bauherr seine Position?
Fundament, der Baupodcast. Alles wird gut.
Hallo und herzlich willkommen bei Fundament, der Baupodcast. Wir sind zwei Profis von der Baustelle und erzählen stressfreie Geschichten rund um den Bauwahnsinn. Wir, das sind Jonas Betz und mein Name ist Thomas Krug und ich führe euch durch die heutige Folge. Jonas, ich begrüße dich wie immer in unserer Allgäuer Stube.
Servus Thomas.
Und wir hatten das letzte Mal darüber gesprochen, dieses Mal machen wir es einfach mal ein kurzes Prosit mit einem Bier aus eigenem Hause. Und wie kann man einen Podcast besser starten als so, oder?
Na klar, na klar. Prost.
Danke.
Sag mal.
Prost sagt man, wenn man anstößt und wenn man das erste Mal trinkt. Ja, aber wir sind kein Trinker-Podcast. Wir sind ein Podcast, in dem wir beide über Themen vom Bau diskutieren. Und wir haben jetzt schon die zweite Folge. Das Projekt haben wir erst gerade vor kurzem gestartet. Und die zweite Folge beschäftigt sich, der ein oder andere hat vielleicht die Überschrift schon gesehen. Tja, ist der Bauherr König oder Narr seines eigenen Projektes? Jonas, das hört sich irgendwie ein bisschen super provokativ an, oder?
Das ist sehr provokativ. Denn ich denke, König sein ist das Wichtigste in diesem Bereich. Narr sein kostet eigentlich nur Geld und Zeit.
Ja.
Und deswegen sollte es eigentlich sein, dass der Bauherr König ist und König bleibt. Aber wir werden ja in unserem Gespräch sehen, dass es manchmal gar nicht so einfach ist, das umzusetzen und die Rolle richtig auszufüllen.
Ja, du hast das richtige Stichwort schon gegeben. Es geht zu Beginn erstmal darum, welche Rolle hat der Bauherr in einem Bauprojekt? Und man darf, glaube ich, auch mit gutem Gewissen sagen, dass ein Bauprojekt ein sehr komplexes, vielleicht sogar superkomplexes Projekt ist. Weil jeder, der vielleicht schon ein Eigenheim gebaut hat oder auch viele, die uns zuhören, die auch größere Projekte umgesetzt haben, ich glaube, die wenigsten davon werden am Schluss hinsitzen und sagen, Mann, war das eine einfache Veranstaltung. Das war von Anfang bis Ende einfach ein Traum. Deshalb, glaube ich, ist die Frage nach der Rolle des Bauherrn schon legitim. Und Jonas, lass uns mal darüber zu Beginn ein paar Worte wechseln.
Ja, wenn man sich die Rolle mal anschaut, vielleicht auch, wie sich die Rolle im Laufe der Zeit verändert hat. Also jetzt denken wir mal zurück an die Zeit der Antike. Damals war es so, dass einfach Bauwerke waren Meisterwerke und es waren auch Machtdemonstrationen, die Kaiser und Könige einfach zeigen wollten. Und ich glaube, damals war die Rolle des Bauherrn einfacher wie heute, weil damals gab es keine finanziellen Hindernisse. Ludwig XIV. Hat Geld ohne Ende gehabt. Es gab auch keine zeitlichen Vorgaben. Also wann das Bauwerk fertig sein sollte, war jetzt nicht so eng gestrickt wie heute. Und wenn man sich damalige Bauten so anschaut, wenn man mal durch Rom läuft, sich das Pantheon anschaut oder mal das Kolosseum, wie gigantisch das gebaut wurde, welche Zeit es in Anspruch genommen hat und welche Ressourcen, dann war das damals schon, glaube ich, für den Bauherrn so, dass er absolut der König war. Ich meine, damals war der Spruch, wer zahlt, schafft an, wahrscheinlich aktueller denn je. Und auch die brauchten natürlich gute Handwerker, gute Planer. Aber damals war es natürlich so, alle Planer und Handwerker waren wahrscheinlich stolz und haben Ehre verspürt, dass sie sagen, okay, wir dürfen für das historische Bauwerk, für den Kaiser, für den König bauen. Das war damals, glaube ich, für den Bauherrn einfacher, weil er konnte anweisen und es wurde gemacht. Vielleicht kommen wir später drauf, ob das heute auch noch so ist.
Ja, wir bauen den Spannungsbogen ein bisschen auf und lösen das erst im Laufe der Folge auf. Aber was du gerade schilderst, Jonas, ist natürlich etwas, was faszinierenderweise in seiner Grundstruktur heute nicht viel anders ist. Also wenn man sich jetzt überlegt, welche Protagonisten spielen am Bau mit und man würde sich jetzt in die Zeit des Baus des Kölner Doms zu Beginn zurückversetzen, müsste man wahrscheinlich ganz nüchtern feststellen, dass dort die gleichen Berufe unterwegs waren wie heute, jetzt mal nicht gesehen die technischen Berufe wie Elektriker und so weiter, aber im Grundsatz war es nichts anderes. Und der große, große Unterschied, den hast du gerade, glaube ich, sehr schön rausgearbeitet, ist natürlich, dass der Bauherr, vielleicht in dem Fall ein Kardinal oder ein hoher Würdenträger war und dass dort natürlich eine ganz andere, sage ich mal, Ansage im Raum stand, wie wir das heute erleben. Das möchte ich ganz wertfrei sagen, weil die Gesellschaft hat sich weiterentwickelt. Damals waren wir in einem feudalistischen System. Und heute sind wir in Demokratien, also zumindest wir leben in einer Demokratie, dass das natürlich Unterschiede mit sich bringt, ist, glaube ich, ganz klar.
Ja, absolut.
Und die Rolle, die der Bauherr dort eingenommen hat, sage ich dir ganz ehrlich, Jonas, ich würde mir ab und zu gerne mit einer Zeitmaschine vielleicht jetzt in die Zeit des Baus des Kölner Doms in seiner Anfangszeit zurückversetzen. Mir würde das unheimlich interessieren, wie damals die Gespräche stattgefunden haben, wie damals die Planungen stattgefunden haben, wie damals die Wünsche des Bauherrns aufgenommen wurden oder auch nicht aufgenommen wurden. Also vielleicht machen wir mal eine Folge, wo wir eine Zeitreise projizieren ins Hier und Jetzt und einfach mal ein bisschen darüber sprechen, wie mehr hätten wir denn damals baut, wir zwei.
Sehr gerne, das wäre spannend, glaube ich.
Ja, und daraus generiert sich natürlich ja eigentlich schon die nächste entscheidende Frage. Und ich weiß jetzt nicht, ob das damals wie heute eigentlich sehr ähnlich ist. Welche Herausforderung hat eigentlich ein Bauherr, Bauherrin? Ich muss aufpassen, dass wir auch ein bisschen gendern heute hier, gell? Und welche Hindernisse stehen denn da typischerweise ja mehr oder weniger ihm im Weg? Vielleicht kannst du dazu mal uns ein bisschen abholen aus unserem Erfahrungsschatz raus.
Also wenn man vielleicht damals sich über die Finanzen weniger Sorgen machen musste, weil einfach die Würdenträger einfach den Sattel voll hatten, ist es heute so, dass die finanziellen Aspekte einfach eine zentrale Rolle spielen. Also da geht es um das Thema Zinsen, es geht um das Thema Baugrundkosten, also fürs Grundstück. Und dann natürlich, was in aller Munde ist, die ständige steigende Materialpreise, die Löhne steigen. Und deswegen ist der finanzielle Aspekt schon mal die erste Hürde, die man nehmen muss als Bauherr. Und das ist schon mal die Grundlage. Kann ich mir dieses Projekt in der Größe, in der Komplexität leisten? Und kann ich es mir auf Dauer leisten und kann ich mir auch den Betrieb leisten? Gilt natürlich für größere Bauvorhaben. Wir sprechen ja jetzt nicht nur über Einfamilienhäuser, sondern auch über größere Bauvorhaben. Aber ich glaube, auch jeder kleine Häuslesbauer wird sich überlegen, kann ich mir das Projekt überhaupt leisten? Also eine große Herausforderung ist das Thema Finanzierung.
Jonas, lass uns doch da auch gleich mal kurz einsteigen. Ich versetze mich jetzt mal in die Position eines Bauherrn. Und du wärst jetzt mein erster Berater, mein erster Anlaufpunkt. Ich komme zu dir mit einer Idee eines Wohn- und Geschäftshauses. Ich sagte, ich habe 10 Millionen zur Verfügung. Und ich für mich sehe jetzt momentan gar keine Herausforderung, außer dass ich ein Grundstück besitze, Geld habe und kurz davor bin, in den Bauprozess, in dem Fall in den Planungsprozess einzusteigen. Wie würdest du mich vielleicht ein bisschen nochmal zurechtrücken, dass ich diese Herausforderung in der Situation erkenne?
Also da ist natürlich wichtig, dass man einfach als Bauherr klare Vorstellungen hat. Also wenn du sagst, du hast Budget zur Verfügung, du musst natürlich definieren, was möchtest du für dieses Budget. Also du musst die Qualität und die Quantität definieren. Und daraus ergibt sich eigentlich erst so ein Thema Kostenbetrachtung. Und das ist das A und O, die Kostenbetrachtung. Und der erste Schritt ist einfach, Grobkosten zu ermitteln und die dann einfach auch klar darzustellen. Und dann kann man sich über den finanziellen Aspekt erstmal richtiger Bild machen. Denn vorher ist man ja eigentlich vor einem leeren Blatt und denkt sich, ja, wir können 10 Millionen verbauen, aber für was? Wie groß wird das? Und das muss man in einer ganz, ganz frühen Phase sofort klären und muss die Kosten gleich mal in einem Gesamtkostenrahmen sich klar machen. Da gehört natürlich auch dazu, dass das Grundstück beleuchtet werden muss, dass alle Kosten, die da in dem Bauprojekt kommen können, müssen berücksichtigt werden, auch die Planungskosten, auch Sonderfachleute, was brauche ich alles, welche Gutachten brauche ich, was haben wir Emissionsschutzgutachten, diese ganzen Geschichten müssen eigentlich in der Vollkostenrechnung frühzeitig geklärt sein.
Das heißt, da steckt schon eine der größten Herausforderungen drin, wie du es gerade formulierst. Es reicht einfach nicht, dass ich zu dir sage, ich habe 10 Millionen Euro zur Verfügung, sondern die Definition dessen, was ich dann haben will und jetzt deine Definition, was kriege ich für die 10 Millionen überhaupt hin? Und man hat jetzt gerade schon gespürt, dass du viele Dinge aufgezählt hast, die überhaupt nichts mit dem direkten Bau zu tun haben. Und das ist auch etwas, was wirklich definitiv eine Herausforderung ist. Ich gebe jetzt einfach mal ein Beispiel. Wir beide kommen weiter ins Geschäft. Du würdest meine Baukosten mit 10 Millionen akzeptieren und du hattest gerade so am Rande etwas angesprochen, was wir sicherlich auch noch in anderen Themen intensiv besprechen würden. Du kommst dann irgendwann und teilst mir mit, dass die Baugrunduntersuchung dazu geführt hat, dass hier an dem Grundstück, welches ich so toll finde, vor 20 Jahren eine Mülldeponie war. Und von den 10 Millionen sind dann schon mal 1 Million weg, ohne dass ich überhaupt irgendwas gebaut habe. Das sind schon diese Hindernisse und Risiken, die nicht zu unterschätzen sind und die natürlich sehr häufig dann zu den ersten Stressfaktoren führen, die den Bauherrn ja schon in die Enge treiben, weil meistens hat man ja dann schon den Startschuss gegeben, um überhaupt loszulegen.
Richtig.
Ja, bleiben wir doch noch ganz kurz bei der Herausforderung oder bei weiteren Herausforderungen ja. Und Hindernissen. Du hast jetzt sehr viel über Geld gesprochen, über diesen Startpunkt. Ich gehe jetzt mal auf etwas, was wir beide sehr oft erleben. Und ich formuliere das ja auch häufig in unserem Umfeld. Wie sieht es denn damit aus, überhaupt eine Motivation zu haben, mit dem, der einem gegenüber sitzt, zu arbeiten? Also wir beide sitzen jetzt beieinander. Ich bin wieder der Mensch mit den 10 Millionen. Du versuchst mich jetzt im Endeffekt etwas abzuholen. Welche Rolle spielt aus deiner Sicht die Chemie?
Also die Chemie spielt eine sehr große Rolle. Man darf das überhaupt nicht unterschätzen. Und zwar ist es so, wenn man gemeinsam ein Projekt stemmen will, und das ist wirklich eine gemeinsame Leistung, also es ist nicht so, dass der Bauherr sozusagen jetzt zwar die Initiative gibt, aber dann läuft es auch von selber, sondern der dann umsetzen muss, da braucht man halt auch Sympathie. Man muss mit dem Menschen können, weil manche Projekte gehen ja über Jahre in der Vorbereitung, in der Umsetzung, in der Nachbetrachtung. Und deswegen ist es eigentlich in dem Anfangsprozess auch sehr, sehr, sehr wichtig, dass man sagt, okay, wir verstehen uns, auf gut Deutsch, wir haben Bock aufeinander und wir wollen dieses Projekt erfolgreich umsetzen. Das ist für mich eine Grundlage, die man absolut nicht unterschätzen darf. Viele machen den Fehler, dass sie sagen, okay, jetzt lass uns mal anfangen. Wir sind uns zwar nicht ganz grün, fangen am Anfang schon zu streiten an und sagen, dass vielleicht manche Dinge anders interpretiert werden. Und ich glaube, das ist der Fall, die falsche Basis. Also die Basis müsste eigentlich sein, dass man sagt, wir haben irgendwo eine gemeinsame Wellenlänge, die uns dann, und die Welle trägt einen dann eigentlich übers Projekt.
Und auch das, was du gerade ansprichst, ist etwas, was wir in unserem Alltag sehr oft erleben. Wir sind oft in Projekten eingebunden, wo die Chemie eben nicht mehr passt und wir dann im Endeffekt so eine Mediationsfunktion einnehmen. Und wir können, glaube ich, für uns feststellen, wenn die Chemie in einem Projekt nicht passt, jetzt beziehen wir uns mal nur auf die Ebene Bauherr zur ersten Ebene, also sprich Architektur, Planung etc. pp., dann gibt es nur einen Verlierer, nämlich
den Bauherrn.
Exakt. Jonas, wir gehen in die nächste Ebene und ich bleibe mal bei dem Bild, dass ich dein Bauherr bin und du mich berätst heute hier am Tisch und wir starten das Projekt. Und dann ist natürlich für mich die entscheidende Frage, nicht wie bekomme ich die Kontrolle über mein Projekt, sondern wie behalte ich die Kontrolle über mein Projekt. Das würde mich jetzt aus meiner Erfahrung am Bau am meisten interessieren.
Also wichtig ist in dem Fall, dass man einfach auch klare Grundlagen vorher schafft, damit man auch im späteren Verlauf dann einfach die Kontrolle behält. Und das ist, dass man einfach klare Vereinbarungen trifft, egal mit wem, ob es mit Planern oder mit ausführenden Firmen ist, dass man einfach im Vorfeld mit den Leuten spricht. Wichtig ist da offene Kommunikation und dass man einfach die Themen vorher anspricht, die einen da umtreiben und die Sachen einfach klar vereinbart und im besten Falle natürlich auch schriftlich vereinbart. Bei größeren Bauprojekten sind mündliche Vereinbarungen oft schwierig, weil nach 2 Jahren erinnert sich niemand mehr dran, was damals gesprochen wurde. Und deswegen ist das Thema Vereinbarungen ganz, ganz wichtig. Und dann kommt natürlich das, wenn man ins Doing kommt, natürlich ein Thema, was über die ganze Bauzeit ganz wichtig ist, ist das Thema, die Kommunikation muss aufrechterhalten bleiben mit allen Beteiligten. Und da gehört für mich der Bauherr schon auch dazu, dass der Bauherr offen kommuniziert, dass er regelmäßig kommuniziert, dass er auch ein bisschen Wertschätzung mitbringt. Ist auch ganz wichtig. Auf dem Bau ist zwar manchmal raues Klima, aber wenn man sich dann bei manchen Problemen einfach ausspricht, ist das Thema auch erledigt. Und da gehört einfach die regelmäßige offene Kommunikation dazu, die Themen ansprechen und nicht einfach wegducken. Das kommt zurück wie ein Bumerang meistens.
Und wenn ich jetzt zu dir sagen würde, Herr Betz, ich würde dann, wenn wir das Bauen beginnen, gerne täglich vor Ort sein, um die Kontrolle nicht zu verlieren. Also etwas, was sicherlich gerade im privaten Hausbau sehr häufig vorkommt. Wie würdest du dazu stehen?
Ist ein zweischneidiges Schwert. Und zwar freuen sich die Handwerker und Planer natürlich, wenn der Bauherr sich auch mit seinem Bauprojekt auseinandersetzt. Weil es gibt ganz, ganz viele Fragen, die die Handwerker haben, die sie oft natürlich mit ihren Planern, also mit den zuständigen Planern klären können. Aber oftmals ist einfach auch der Bauherr gefragt, und Festlegungen zu treffen. Der Bauherr sollte entscheidungsfreudig sein. Das ist ganz wichtig. Und da geht es natürlich darum, bin ich wieder beim Vorfeld, dass man klare Vorstellungen hat. Was möchte ich denn eigentlich? Und dann kann ich während der Bauphase eigentlich auch schnelle Entscheidungen treffen. Das führt eigentlich immer zum erfolgreichen Projekt. Andererseits ist es so, wenn der Bauherr ganz viel auf der Baustelle ist und jedem zuhört und jedem Handwerker eigentlich seine Probleme abnimmt, das kann auch zu negativen Ergebnissen führen. Also wenn der Bauherr nicht ganz bauaffin ist, kann es ihm passieren, dass er von allen Handwerkern irgendwas aufschnappt und dann das nicht mehr richtig einordnen kann und für sich selber dann einfach die Kontrolle verlieren kann, weil er sagt, was ist denn hier los? Hier geht ja alles schief. Und das kann, also da muss man einfach einen gesunden Mittelweg finden, glaube ich, wie immer im Leben. Das ist immer das Thema. Extreme führen immer zu Schwierigkeiten, und deswegen einfach mit gesundem Menschenverstand ab und zu auf der Baustelle vorbeischauen, die Leute wertschätzen, Entscheidungen treffen, aber auch nicht irgendwo verwirren lassen.
Also Jonas, du hast jetzt ein bisschen einen Eindruck gegeben, was der Bauherr auf der Baustelle, auf seiner Baustelle, muss man immer wieder sagen, was er da auch gerne tun und vielleicht auch lassen sollte. Und das Ganze ist natürlich sehr hierarchisch auf einer Baustelle. Und du hast gerade angedeutet, dass natürlich Handwerker sich freuen, wenn der Bauherr kommt und auch diese Wertschätzung einem entgegenbringt. Aber es bedingt auch eine gewisse Gefahr, weil wenn der Handwerker zum Beispiel sagt, könnten wir die Leitung vielleicht statt an der Wand legen, dann hat er in seiner Welt jetzt nicht unbedingt die Konsequenz im Kopf. Aber wenn es am Schluss schief geht und daraus Mehrkosten entstehen, wer zahlt?
Natürlich der Bauherr.
Deshalb werden wir auch das sicherlich im Detail besprechen. Aber du hast den Punkt der Wertschätzung angesprochen, und ich glaube, mit Wertschätzung auf der Baustelle kann man als Bauherr schon sehr viel erreichen.
Absolut.
Jonas, aber ich glaube, wir haben noch nicht alles besprochen dazu, oder? Da gibt es schon noch ein paar Aspekte.
Ja, es gibt ganz, ganz viele Aspekte, aber vielleicht die wichtigsten jetzt nochmal rausgegriffen. Und zwar ist es so, man muss natürlich auch versuchen, dass man Qualität auf der Baustelle auch sicherstellt. Und dazu gehört natürlich auch, dass man Qualitätskontrollen durchführt. Und da ist immer die Frage, kann das der Bauherr oder kann er es nicht? Oder muss er es einfach an Experten vergeben? Das ist halt so, dass man frühzeitig Mängel erkennen kann, weil wenn man irgendwann ganz, ganz viele Mängel auf der Baustelle erzeugt, kann es einem passieren, dass man wirklich die totale Kontrolle verliert. Weil es ist ja auch so, dass die verschiedenen Abfolge der Gewerke kommt ja immer jeder Handwerker und sagt, also ich kann hier nicht weiterarbeiten, weil die Vorleistung mangelhaft erbracht ist. Und dann kommt man in so einen Strudel, auch in der Abfolge, wo es absolut zu Chaos führen kann. Das heißt, die Qualitätskontrolle vor Ort sollte man schon sichern durch einen Experten, in dem Fall natürlich durch eine adäquate Bauleitung. Und wenn man das selber kann als Bauherr, wenn man sagt, okay, man hat die Expertise, da auch wichtig drauf zu schauen. Aber meistens ist es einfach, ist man besser beraten, wenn man es vergibt und andere das machen lässt, die sich damit auskennen und tagtäglich damit arbeiten. Und dann gibt es ganz nochmal zwei Punkte, die man natürlich auch noch überwachen sollte. Das ist einmal das eigene Kostenbudget. Da auf jeden Fall immer schauen, bleibe ich in meinen finanziellen Grenzen? Die habe ich mir mal gesetzt. Und wenn ich natürlich auf der Baustelle sehr viele Sachen exorbitant entscheide, dann wird irgendwann das Budget auch platzen. Und das kann auch zu massivem Kontrollverlust führen, wenn es in den Bereich Finanzen geht. Das Gleiche gilt für das Zeitmanagement, wenn man sich vorher einfach Zeitpläne formuliert hat und dann ins Schleudern kommt, weil man vielleicht viele Änderungen reinbringt, denkt sich, hier machen wir noch eine Wand und hier machen wir noch eine Wand und hier lassen wir was wegfallen, kann das auch im Zeitplan einfach durcheinander erzeugen, was auf der Baustelle immer gleich zu einem Chaos führt. Also das sind die Punkte, die man auch noch beleuchten muss. Und alle Punkte zusammen, wenn man die beachtet, dann kann man eigentlich die Kontrolle behalten. Wenn man einen von dem Punkt nicht beachtet und da vielleicht ein bisschen fahrig damit umgeht, kann einem so eine Baustelle natürlich schon um die Ohren fliegen.
Jonas, du vermittelst jetzt etwas Angst, aber das machst du nicht, weil du uns was Böses antun willst, sondern du willst eigentlich ein bisschen so die Perspektive auf die Problemstellungen richten. Und ich will jetzt vielleicht mal es so darstellen. Würden wir beide jetzt über ein Projekt sprechen, welches eine Gartenlaube entspricht, dann ist alles das, was du gerade formuliert hast, als Bauherr, glaube ich, abbildbar. Da kann man dann auch mal vorbeigucken, kann den Schreiner interviewen, kann vielleicht auch Brotzeit vorbeibringen und da wird nicht viel passieren. Wenn wir uns jetzt aber das Ganze nach oben skalieren und uns einfach mal ab dem Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus, Gewerbebaustellen und wir lassen das alles mal wachsen, dann wird, glaube ich, klar, dass die Komplexität steigt, weil irgendwann wird eine Baustelle so groß, dass wenn der Bauherr seine Baustelle besichtigen wollte, bräuchte er allein zum Durchlaufen einen ganzen Tag, ohne dass er großartig in Details einsteigt. Und dann kommt natürlich die spannende Frage, die uns ja auch sehr stark beschäftigt, und wie stärkt dann der Bauherr eigentlich seine Position? Also er muss sich ja in irgendeiner Form multiplizieren, um überhaupt das, was du gerade eingangs angesprochen hast, dann auch als Risikofaktoren zu kontrollen. Und das, glaube ich, ist doch die nächste spannende Frage. Wie stärkt der Bauherr seine Position?
Ja, indem er sich eigentlich, sage ich jetzt mal, auf dem operativen Geschäft zurückzieht und das vergibt. Also diese ganzen Themen, die wir vorher besprochen sind, ob es über Zeitmanagement, Budgetüberwachung, Qualitätskontrolle, vielleicht auch das Thema ein bisschen Kommunikation, also nicht nur ein bisschen, sondern auch Kommunikation zwischen Planern, Handwerkern, wenn er das einfach in professionelle Hände gibt. Also aus unserer Sicht ist das die Projekte, die du angesprochen hast, die dann irgendwann eine Größe bekommen, wo man sagt, okay, man kann das eigentlich als Nicht-Baumensch oder sage ich jetzt mal als Bauherr, der nicht die Expertise hat, man kann es eigentlich gar nicht wuppen. Das geht nicht. Und deswegen muss man sich ein Team holen, ein Team zusammenstellen aus Experten, die das Ganze dann für einen umsetzen. Also das ist der klare Rat natürlich an euch. Wenn ihr da was vorhabt, schaut, dass ihr natürlich eine klare Zielsetzung formuliert und die Zielsetzung dann einfach in ein Team reingebt, die das für euch dann auch umsetzen.
Und du sprichst gerade das Team an. Das Team besteht natürlich aus den klassischen Baubeteiligten, von den Handwerkern zu den Architekten und Planern, abhängig der Größe des Projektes. Aber ich glaube, wir sprechen hier gerade nicht über den klassischen Anteil eines Bauprojektes an Beteiligten, sondern wir sprechen wirklich über die Frage, wie kann sich der Bauherr unterstützen. Und ich fand ganz spannend, dass du gerade was ganz nüchtern angesprochen hast. Die Frage, die Kernfrage, die sich ein Bauherr stellen muss, ist, habe ich die Zeit, meine Baumaßnahme emotional und inhaltlich selber zu begleiten? Und dann muss man auch ganz fair sagen, es gibt natürlich Bauherren, die haben diese Zeit. Ich möchte auch nicht außer Frage stellen, dass man viele Projekte als Bauherr selber begleiten kann. Sicherlich auch viele Privatbaumaßnahmen, wo einfach einer die Zeit hat, sich diese Themen auch wirklich dann alle zu Gemüte zu führen. Aber wir für uns in unserer Welt müssen feststellen, dass die meisten Bauherren eben keine Zeit für diese Baumaßnahme haben, und da fällt mir jetzt an erster Stelle zum Beispiel Industriebauten ein. Ja, ein Unternehmenslenker, der einen Produktionsstandort erweitert, und wenn er in seiner Mannschaft keinen Baubegleiter hat, dann wird er sicherlich nicht selber in seinem Kerngeschäft die Maßnahme begleiten, weil da kommt eine ganz nüchterne Überlegung irgendwann hoch: Wo verdiene ich mehr Geld, in meinem Tagesgeschäft als Unternehmer oder in der Baubegleitung meiner Maßnahme zur Produktionserweiterung? Und ich glaube, da entsteht so eine Welt, in der man halt abwägen muss, kann ich es selber abdecken oder kann ich es nicht selber abdecken? Und daraus generiert sich das Nächste: Verträgt ein Projekt eine Unterstützung über Bauherrenvertretung oder verträgt sie es nicht? Da muss man auch ganz nüchtern sagen, da müssen Baumaßnahmen dann schon etwas größer wie eine Gartenlaube sein, aber groteskerweise muss es wieder mal so viel sein, um eigentlich eine Rechtfertigung für diesen, sage ich mal, Job zu geben. Das stellen wir auch immer fest.
Ja, es ist ja so, also wenn man jetzt über das Thema Bauernvertretung spricht, würde das natürlich dem Bauern absolut den Rücken stärken. Das heißt, er kann sich auf seine Kernkompetenzen konzentrieren, wenn du sagst, Industrielenker oder Unternehmenslenker, die einfach dann die Aufgabe an jemanden geben, der das tagtäglich macht, der da die Expertise dazu hat. Und das hat natürlich auch finanzielle Konsequenzen, muss man sagen. Also eine falsche Entscheidung kann zu sehr viel Kosten führen. Und ich glaube, ab einer gewissen Größe von einem Bauvorhaben sind kleine falsche Entscheidungen, haben hinten raus einen großen finanziellen Wert.
Ja.
Und ich glaube, wir können sagen, dass wir aus unserer Erfahrung sehen, jedes Mal, wenn wir in Projekten drin sind, wo wir auch Bauherren vertreten, glaube ich, dass wir einige Entscheidungen abwenden können, die am Schluss ein sehr großes Potenzial haben, zum finanziellen Risiko zu werden. Und ich glaube, da gibt es auch kleinere Projekte, die das vertragen und die am Schluss einen Mehrwert haben oder einen finanziellen Mehrwert. Das heißt, ja, das Projekt wird nicht teurer, sondern vielleicht sogar im Endeffekt günstiger, weil man einfach falsche Entscheidungen vom Bauherrn abwenden kann. Und das ist ja das Wichtigste. Position stärken heißt ja auch den Bauherrn schützen. Mhm. Und manchmal muss man einfach, und da sind wir wieder bei unserem Anfangsthema vielleicht, König oder Narren, manchmal muss man den Bauherrn einfach auch da schützen vor der Welt, die da im Bauen fungiert.
Und wir sprechen jetzt sehr viel über den Bauherrn und seine Unterstützung. Aber ich glaube, wir dürfen nicht außen vor lassen, wer da noch alles eine Rolle spielt in so einer Baumaßnahme. Und natürlich braucht die Baumaßnahme die Ebene der Planung über Architektur, Fachplanung etc. pp. Natürlich brauchen wir die Handwerker, die Bauunternehmer und alles drum und dran. Und all dies läuft nach einem jahrhundertealten Muster ab. Das ist auch heute noch so. Man darf sich da nicht vorstellen, dass sich der Prozess wahnsinnig geändert hat, sondern da steht an erster Stelle der Architekt und der Fachplaner. Dann kommt der Handwerker und am Schluss kommt nur die Baureinigung, die das Ganze dann wieder in Ordnung bringt. Aber es ist sehr hierarchisch, und selbst in den Firmen, die für einen arbeiten, also wenn ich jetzt zum Beispiel mir ein Rohbauunternehmen anschaue, in einem Rohbauunternehmen findet die Hierarchie wieder statt. Das beginnt beim Chef, das geht zum Projektleiter, dann kommt der Kapo, dann kommt der Facharbeiter, dann kommt der Helfer und dann kommt wieder die Reinigungskraft vielleicht. Aber das zeigt deutlich, dass das natürlich alles schon einem Regelwerk folgt, was halt auch schon sehr, sehr stark verkrustet ist teilweise und das kann man auch als Bauherr nicht aufbrechen und sollte man auch nicht aufbrechen, weil am Schluss wird immer einer die Zeche zahlen, nämlich der?
Der Bauherr natürlich.
Da könnte man schon fast ein Gedicht draus machen, aber wir sagen das jetzt hier leicht ironisch, aber es ist halt einfach unsere Erfahrung und du hast es vorher gerade sehr schön auf den Punkt gebracht, die Frage der Unterstützung, wie refinanziert sich eine Unterstützung am Bau? Also sprich diese, sage ich jetzt mal, klassische Bauherrenvertretung. Sie refinanziert sich nicht, indem das Grundprojekt billiger wird, sondern sie refinanziert sich dadurch, dass Risiken, die da kommen können, vom Bauherrn abgewendet werden. Und das ist schon ein ganz interessanter Ansatz, der es lohnt, einfach sich auch mal durch den Kopf gehen zu lassen.
Ja, und wenn du ansprichst Hierarchien, also die Hierarchien auf dem Bau, die sind ganz klar geregelt. Und es ist ja eigentlich auch so, dass wenn man über Handwerker spricht, die den ersten Schritt natürlich an ihre Fachplaner und ihre Architekten gehen, wenn sie Fragen haben. Und das ist, wie gesagt, Jahrhunderte alt und war wahrscheinlich bei Ludwig dem 14. genauso und wird auch wahrscheinlich die nächsten Jahre und Jahrzehnte so bleiben. Und wir kennen die Hierarchien, wir wissen, wie es funktioniert, wir wissen, wo wir hingehen müssen, wenn wir was erreichen wollen. Oft macht es der Bauherr ja auch so, dass er direkt mit dem Handwerker einfach spricht und auch vielleicht die Hierarchie planende Ingenieure übergeht. Das ist auch oft nicht von Vorteil. Also man muss dann Hierarchien auch einhalten und das muss man einfach auch wissen. Und dazu gibt es einfach die Experten, die das dann auch richtig machen.
Und du hast jetzt gerade das Thema Hierarchien angesprochen, vielleicht ein Beispiel aus dem Alltag. Ich war jetzt gerade erst vor kurzem auf einer Baustelle und da wurde ein Boden beschichtet in einer Küche und dann waren vier Arbeiter da, die sich dem Thema gewidmet haben und ich habe den Erstbesten genommen und habe ihm einfach eine Frage gestellt und dort kam sofort die Bestätigung dessen, was du gerade kommuniziert hast. Der hat einfach nur auf mich gezeigt und dann auf den Kollegen in der hintersten Ecke gezeigt und hat einfach gesagt, da ist der Kapo. Und das finde ich schon sehr schön an der Baustelle, weil das sind einfach, sage ich mal, das ist unser Grundgehen, wie funktioniert Bau. Und das muss man einfach auch verstehen. Und das ist auch genau das, was man eigentlich als Unterstützung am Bauherrn mitgeben kann, weil das wird ein Bauherr, der das erste Mal baut, sicherlich nicht verstehen. Und deshalb entstehen halt die ein oder anderen Risiken.
Genau.
Ja, die Rolle der einzelnen Beteiligten, ich glaube, da gönnen wir jedem einmal so eine Folge. Ja, wir gönnen dem Architekten und seiner Rolle eine Folge. Wir können auch mal gern über die Bauunternehmung an sich sprechen. Finde ich auch sehr spannend, was da alles so stattfindet. Und ich glaube, allein das, wenn wir als Serie auflegen, haben wir ja schon wieder bestimmt 10 Folgen zu besprechen. Aber es spiegelt immer nur eins wider. Es ist eine komplexe Maßnahme. Ein Bauprojekt ist einfach nicht zu unterschätzen. Und wir beide sagen das nicht aus der Intention heraus, Angst davor zu machen. Man sollte vom Bauen nicht Angst haben, weil gibt es was Schöneres, als wie erstens Geld zur Verfügung zu haben, zweitens ein Grundstück zu besitzen und drittens einen Traum umzusetzen, Jonas, aus unserer Sicht. Gibt es nichts Schöneres, oder?
Ja, es gibt nichts Schöneres und man kann da einfach auch Initiator sein, man kann seine Wünsche erfüllen und also wir haben auf jedes Projekt, das wir auf den Tisch kriegen, immer Lust und das muss man auch haben und ich hoffe, dass man da auch nicht das falsch rüberbringen. Wir wollen einfach den Bauherrn unterstützen, damit er das Ziel erreichen kann, was er sich gesetzt hat. Und da gehört natürlich auch dazu, dass man die Ziele klar formuliert. Und wenn man das hat als Bauherr, dann ist man schon mal sehr gut gerüstet. Wenn man weiß, was man will,
ja.
Ich glaube, dann hat man auch den richtigen Weg, wie man es bekommt. Und am besten Fall natürlich mit Unterstützung, die es ja auf dem Markt gibt.
Weil du gerade sagst, wenn man weiß, was man will, fällt mir so eine kleine Anekdote ein, dürfte so 15 Jahre her sein. Dort habe ich mit einem Bauherrn beim Abendessen auf einer Serviette, das hört sich jetzt echt ein bisschen konstruiert an. Auf jeden Fall haben wir auf einer Serviette eine Gebäudestruktur für ein Bürogebäude und einen Kaffee mit einem Teich uns ausgedacht Und genau so steht es auch heute noch. Und das spiegelt aber genau das wider, was du gesagt hast, dass man braucht ein klar formuliertes Ziel, welches am besten irgendwo niedergeschrieben ist, und das darf sogar auf einer Serviette sein.
Absolut.
Und dann setzt man das Ziel auch um und vor allem orientieren sich auch alle an dem Ziel. Somit hat alles, was mit Bauen zu tun hat, sehr viel mit Projektmanagement zu tun. Und über Projektmanagement könnten wir jetzt sicherlich noch eine Stunde diskutieren, aber ich glaube, wir kommen schon ein bisschen zum Ende dieser Folge, weil das Ziel dieser Folge war, dieses Thema Bauherr und was braucht er, auf was sollte er achten, erst einmal so in der ersten Instanz, haben wir, glaube ich, schon sehr vollständig besprochen.
Ja.
Und vielleicht an der Stelle ein Hinweis auf unsere Shownotes. Wir werden in den Shownotes die Homepage von uns veröffentlichen und dort gibt es ein Bereich für Merchandising und dort gibt es auch zwei Comics, die man sich anschauen kann, die sich ausschließlich damit beschäftigen, wie aus unserer Sicht Bauen funktioniert. Wie immer, alles, was wir hier besprechen, kostenlos. Auch der Link zu unserer Homepage ist natürlich kostenlos und die Comics kann man sich kostenlos anschauen. Wir können beide nur empfehlen, einfach mal, wer Lust und Laune hat, reinschauen, lesen, schmunzeln. Auch dort stecken einige Anekdoten drin, die leider Gottes immer auf Kosten des Bauherrn gehen, aber dafür haben wir heute, glaube ich, einige Tipps gegeben, wie man das vielleicht umschiffen kann. Und Jonas, damit können wir die heutige Folge schon fast beenden, oder?
Mit dem kurzen Hinweis, wer natürlich blättern will, der kann bei uns natürlich anrufen und dann kriegt er natürlich ein gedrucktes Exemplar des Comics. Macht natürlich viel mehr Laune, wenn man es auf den Tisch legen kann. Haben wir nur Exemplare da, kann man verschicken, meldet euch einfach.
Und Jonas, das kann man, glaube ich, beide mit gutem Gewissen sagen, sollte jemand bei uns anrufen, wir stecken das in ein Kuvert und schicken es raus.
Persönlich.
Also keine Hemmungen. Also Jonas, dann wünsche ich dir einen schönen Abend und ich freue mich auf das nächste Thema. Ich habe mir hier, während wir uns unterhalten haben, 10 Themen aufgeschrieben. Mir wird schon ganz Angst, was wir alles miteinander besprechen können, aber jedes für sich lohnt sich, darüber zu diskutieren.
Ja.
Vielen Dank, Jonas.
Danke, Thomas. Und Servus.
Tschüss.
Fundament, der Baupodcast. Alles wird gut. Vielen Dank und bis bald in der Welt des Bauens.
Eine Produktion der Sounds GbR, Krug und Hecking. Bearbeitung und Musik Tim Hecking.